RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern Recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der EU dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen das vorgesehene Verfahren einzuhalten, heißt es. Mithilfe des Mäzens Hasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen haben offenbar nur gut eine Stunde gedauert. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen.
Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro gegen zwei Essenslieferanten. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo. Es geht um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien. Seit Juli 2022 hat Delivery Hero das spanische Unternehmen übernommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend heiter bis wolkig, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 und in Senftenberg 26 Grad. In der Nacht gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte bis oder zwischen 12 und 7 Grad. Morgen dann freundlich bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Kaum war Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Amt, da hat er schärfere Grenzkontrollen angeordnet. Eine Folge: Staus bei der Einreise etwa aus Polen. Der CSU-Politiker veranlasste, dass die Bundespolizei Asylsuchende an der Grenze zurückweisen darf, mit Ausnahme von Schwangeren, Kindern und Angehörigen vulnerabler Gruppen. Jetzt gibt es dazu eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes. Was da im Eilverfahren festgestellt wurde, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
In dem Beschluss steht, dass Zurückweisungen hinter der deutschen Grenze rechtswidrig sind. In dem konkreten Fall ist Folgendes passiert: Zwei Männer und eine Frau aus Somalia sind mit dem Zug aus Polen nach Frankfurt-Oder gefahren. Frankfurt-Oder liegt ja unmittelbar an der deutsch-polnischen Grenze und am Bahnhof sind die drei dann durch die Bundespolizei kontrolliert worden. Sie haben alle drei gesagt, dass sie Asyl beantragen wollen, aber sie sind am selben Tag noch nach Polen zurückgewiesen worden. Dagegen haben sich die drei Somalier mit Anträgen gewandt und sie haben Recht bekommen.
Und was bedeutet das jetzt genau?
Das Gericht stellt klar fest, dass auf deutschem Staatsgebiet keine Zurückweisungen stattfinden dürfen. Stattdessen muss das Dublin-Verfahren angestoßen werden. Das heißt, es muss zuerst überprüft werden, welches andere EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Das Dublin-Verfahren kann man aber, sagt das Gericht, an der Grenze durchführen. Das heißt, Asylsuchende haben deswegen nicht automatisch das Recht, jetzt komplett in die Bundesrepublik einzureisen. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar, soll heißen, das gilt ab sofort.
Informationen von Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio. In Polen hat der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er hatte im Wahlkampf auch deutschlandkritische Töne angeschlagen. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham von der CDU, sprach im RBB heute von einem wirklich schwierigen Ergebnis. Aber es gab auch Glückwünsche für den künftigen polnischen Präsidenten, berichtet Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Der Bundespräsident gratulierte als einer der Ersten, und zwar herzlich. Frank-Walter Steinmeier beließ es jedoch nicht dabei und bot Nawrocki an, bald nach Berlin zu kommen und die Freundschaft beider Länder, Deutschlands und Polens, gemeinsam zu stärken. Der Gratulation schloss sich Bundeskanzler Friedrich Merz über seinen Sprecher an, der hinzufügte:
Der Bundeskanzler nimmt den Ausgang der Wahl zur Kenntnis.
Mehr ließ sich der Sprecher nicht entlocken. Berlin weiß um die Problematik, die mit dem neuen polnischen Präsidenten aufkommen wird, wenn der sein Amt im August antreten wird. Etwas weniger diplomatisch als der Regierungssprecher formulierte es der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, der CDU-Politiker Paul Ziemiak.
Es wird mit diesem neuen Präsidenten Karol Nawrocki nicht einfacher, denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt. Aber auch er sollte eine Chance bekommen.
Eine Chance für Polen sieht hingegen die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in der Wahl des rechtsnationalen Historikers. Ein guter Tag für die Demokratie und für Europa, schrieb sie im Internet. Nawrocki vertritt die deutschlandkritische Linie der PiS, der nationalkonservativen Oppositionspartei, und ist EU- und NATO-kritisch. Ganz anders als sein unterlegener Rivale, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Den hatte der polnische Premier Donald Tusk unterstützt. Auch für Tusk wird das Regieren nun noch schwieriger, befürchtet Paul Ziemiak.
Die polnische Verfassung räumt dem polnischen Staatspräsidenten sehr viele Rechte ein, unter anderem ein Vetorecht. Das kann vom Parlament, vom Sejm zwar wieder aufgehoben werden, aber nur mit 60% der Stimmen der Abgeordneten. Die hat Donald Tusk nicht. Also mir fehlt jetzt etwas die Fantasie, wie es jetzt weitergehen soll.
Für die Linkspartei ist bereits das Ende der Regierung Tusk eingeläutet. Gewählt worden sei mit Nawrocki ein Mann des rechten Establishments, der für autoritären Umbau à la Trump stehe. Die Trump-Administration hatte offen für Nawrocki geworben. Linken-Chefin Ines Schwertner sieht jedoch auch Friedrich Merz in der Verantwortung.
Die deutsche Bundesregierung hat mit ihren Grenzschließungen ganz aktiv auch Wahlkampfhilfe für diesen rechten Präsidenten gemacht. Die Zurückweisung von Asylbewerbern waren ein großes Thema in Polen und haben dem rechten Kandidaten genutzt, der darin eine Bestätigung für seine EU-feindlichen Positionen sah.
Bundeskanzler Merz war unmittelbar nach Amtsantritt nach Polen gereist. Die deutsch-polnisch-französischen Beziehungen sind als Weimarer Dreieck ein wichtiger Faktor innerhalb der EU. Und auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine haben sich die drei Länder stets eng abgestimmt. Regierungssprecher Cornelius hofft, dass es dabei bleibt.
Der Bundeskanzler hat auch angeboten, diese Beziehungen zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu heben. Und das wird dann auch in der neuen Konstellation in Warschau hoffentlich umgesetzt.
Diese Hoffnung teilt man auch bei den Grünen, nur ist man da weniger optimistisch. Parteichefin Franziska Brandner gibt Friedrich Merz dann noch einen Auftrag mit.
Ich sehe hier jetzt besonders Herrn Merz in der Pflicht, sich umso entschlossener in den Dienst auch Europas zu stellen. Das Ziel muss ein unabhängiges Europa sein. Herr Merz, setzen Sie das um, sorgen Sie dafür, dass Europa endlich unabhängiger wird.
Grünen-Chefin Franziska Brandner im Bericht von Barbara Kostolnik. Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist jetzt Präsidentin der UN-Generalversammlung. 167 Staaten stimmten am Nachmittag in geheimer Abstimmung für die Grünen-Politikerin. Eine große Mehrheit ist das. Russland war vehement gegen Baerbock und hat das auch deutlich gezeigt, berichtet Korrespondent Martin Ganselmeier aus New York, dem Hauptsitz der Vereinten Nationen.
Annalena Baerbock kann am 9. September ihr neues Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung antreten. Ihre Wahl wurde allerdings wie erwartet durch den Antrag Russlands auf geheime Abstimmung verzögert. Dies ist ungewöhnlich und geschieht nur selten. Normalerweise gilt die Wahl als reine Formalie und erfolgt per Akklamation der anderen Mitgliedstaaten. Doch Russland hatte schon bei Baerbocks Vorstellung vor der UN-Vollversammlung Mitte Mai der ehemaligen Bundesaußenministerin eklatante Voreingenommenheit vorgeworfen und ihr diplomatische Fähigkeiten abgesprochen. Die große Mehrheit der anwesenden UN-Mitgliedstaaten teilte die Kritik Russlands jedoch nicht. Für Baerbock sprachen sich 167 der anwesenden Staaten aus, 14 enthielten sich, 7 Staaten verweigerten Baerbock ihre Stimme und schrieben stattdessen den Namen der deutschen Top-Diplomatin Helga Schmidt auf den Wahlzettel. Auch dies wohl ein Seitenhieb Russlands gegen Baerbock. Denn Helga Schmidt war zunächst als deutsche Kandidatin für den Top-Job bei den Vereinten Nationen vorgesehen. Erst nach der Bundestagswahl entschied Baerbock, dass sie diese Aufgabe selbst übernehmen will. In Berlin hatte dies für erhebliche Kritik gesorgt. In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Martin Ganselmeier über die Wahl von Annalena Baerbock zur Präsidentin der UN-Generalversammlung. Großbritannien will massiv aufrüsten. Dazu sieht sich die Regierung in London gezwungen, weil die geopolitische Sicherheitslage nun mal so sei, wie sie ist. Premierminister Keir Starmer suchte für die Bekanntgabe der Pläne einen besonderen Ort aus, berichtet Großbritannien-Korrespondent Christoph Prössel.
Der britische Premier sprach vor Arbeitern und Angestellten in der Werft des Rüstungskonzerns BAE in Glasgow, Schottland. Für die Fernsehübertragung war alles bewusst inszeniert. 2 Fregatten im Bau im Hintergrund, die Belegschaft scharte sich in der Halle um den Premier. Der kündigte Ausgaben an, Milliarden für die Verteidigung, doch es soll eine Verteidigungsdividende geben, einen ökonomischen Nutzen der politischen Notwendigkeit.
We must deliver for working people again. To seize now a defense dividend for the British people, using this moment to drive jobs and investment. Throughout the country.
Jobs und Investitionen verspricht der Premier für alle Landesteile. Konkret kündigte Starmer an, 12 neue atomgetriebene U-Boote bauen zu lassen. Diese sollten mit konventionellen Waffen bestückt sein und in die Jahre gekommene U-Boote ab Ende der 2030er Jahre ersetzen. Außerdem kündigte Starmer Investitionen für die britischen Atomwaffen an, insgesamt 18 Milliarden Euro und
I can announce today. That we're going to build at least 6 new munitions factories in the United Kingdom, generating over 1,000 jobs.
Im Vereinigten Königreich sollen 6 neue Munitionsfabriken gebaut werden. Allein dadurch sollen mindestens 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Keir Starmer war bemüht, die Notwendigkeit dieser Investitionen zu erklären. Er wies auf die Bedrohung durch Russland hin.
We face war in Europe.
Wir stehen einem Krieg mitten in Europa gegenüber. Es gibt Cyberattacken. Es wird in unsere Gewässer und in den Luftraum eingedrungen. Das übt Druck aus auf uns, erhöht Kosten für die Menschen hierzulande. Starmer sagte, es gehe darum, eine kampfbereite, gerüstete Nation zu werden. Damit definierte er die strategische Ausrichtung der nächsten Jahre. Dies sei die Grundlage von Abschreckung, führte Starmer aus. Er betonte auch die Bedeutung der NATO als wichtigstem Verteidigungsbündnis, das über Jahrzehnte Stabilität gebracht habe. Die britische Regierung hat bereits zugesagt, die Ausgaben für Verteidigung von derzeit 2,3% der jährlichen Wirtschaftsleistung auf 2,5% im Jahr 2027 zu erhöhen. In den Jahren danach soll der Betrag weiter steigen auf 3%. Doch hier ist Keir Starmer weniger konkret. Es heißt, dieser Wert solle angestrebt werden. Das lässt Experten und die Opposition aufhorchen, die Starmer vorwerfen, das reiche nicht. Ähnlich wie in Deutschland ist nach 1990 über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig für Verteidigung ausgegeben worden. Eine Umkehr dieser Politik erfordert demnach deutlich mehr Geld als die bislang gemachten Zusagen. Starmer argumentiert, er wolle keine Zusagen machen, die er dann nicht halten könne. Maßgeblich dürfte sein, wie sich in den kommenden Jahren das Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen entwickeln.
Aus London informierte Christoph Prössel. Ich habe gleich geballte Informationen aus Berlin und Brandenburg für Sie, übergebe aber vorher an Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, und von mir geht's direkt weiter nach Paris zu unserem Tennisreporter Guido Ringel. Denn bei dem French Open wird ja der Viertelfinalgegner von Alexander Zverev gesucht. Und Guido, der scheint auch schon beinahe gefunden zu sein, nämlich Novak Djokovic. Dürfte es werden im Viertelfinale für ihn, für Alexander Zverev.
Ja, das ist jetzt nur noch eine Frage von wenigen Minuten, würde ich sagen. Zu deutlich, zu klar die Führung des Serben. Djokovic hat ja das Match hier gegen Cameron Norrie auf dem Center Court zu bestreiten. Führt mit 2-0 in den Sätzen und 5-1 im dritten. Zwar Aufschlag jetzt bei Cameron Norrie, aber selbst wenn er das durchkriegt, wird das nur eine Frage der Zeit sein, bis dann Novak Djokovic mal wieder hier auf dem Center Court die Arme hochreißt. Er hat das Turnier schon ja dreimal gewonnen, ist mittlerweile 38 Jahre alt und nicht mehr ganz so unwiderstehlich wie noch in manchen Jahren zuvor. Aber trotzdem ist der Serbe der beste Spieler, der erfolgreichste Spieler der Tennisgeschichte. Und das sieht man auch. Seine ganze Erfahrung, seine Routine, seine Cleverness. Da ist ein Cameron Norrie, der Brite, einfach überfordert. Der hat hier lange versucht mitzuhalten. Aber wie so oft bei Matches von Novak Djokovic gibt es am Ende nur einen Sieger. Und das ist dann eben Djokovic, der Joker, wie er genannt wird. Also Zverev gegen Djokovic. Da können wir uns schon langsam drauf freuen.
Guido Ringel live aus Paris. Und damit zum Fußball. Horst Steffen hat den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Der Trainer scheiterte bekanntlich mit Elversberg in der Relegation an Heidenheim. Und trotzdem trainiert Steffen in der kommenden Saison einen Erstligisten, nämlich Werder Bremen. Heute wurde der 56-Jährige als neuer Chefcoach in Bremen vorgestellt. Es berichtet Heiko Neugebauer.
Horst Steffen ist vierfacher Vater und vierfacher Großvater. Der 56-Jährige bezeichnet sich selbst als ausgeprägten Familienmenschen. Und diese familiären Werte sind es auch, die Steffen nun bei Werder implementieren möchte und die ihn vermeintlich auch so gut zu diesem Verein passen lassen.
Es geht im Miteinander um Verbindung, dass klar ist, dass wir verbunden sind als Spieler, als Trainerteam mit den Spielern und dann am liebsten eben mit allen beteiligten Fans und so weiter. Das klar ist, hey, das ist, die wollen alle mitnehmen. Das ist das Ziel, was wir angehen oder was ich gerne erreichen möchte, dass wirklich alle nachher sagen, hey, wow, das ist Werder und das ist ein Verein.
Offensiven Fußball möchte er spielen lassen, viel Ballbesitz haben, hohes Pressing auf den Platz bringen. Für ein dreckiges 1-0 stehe er nicht. Mit seinem letzten Verein, der SV Elversberg, wurde er genau dafür hochgelobt, führte den Verein von der Regionalliga bis fast in die Bundesliga. Erst in der Relegation scheiterten die Saarländer an Heidenheim. Steffen wird darüber hinaus ein besonderes Händchen für junge Talente nachgesagt. Werders Kontakt entstand dann auch zur Zeit der Leihe von Nick Woltemade nach Elversberg vor 2 Jahren. Für Steffen geht es jetzt erst einmal darum, sich einen Eindruck seines neuen Arbeitgebers zu verschaffen. Trotzdem hofft er darauf, irgendwann in nächster Zeit zumindest noch eine Woche Urlaub irgendwie unterbringen zu können.
Urlaub haben derzeit auch die deutschen Nationalspieler nicht. Die bereiten sich in Herzogenaurach auf das Halbfinale der Nations League vor. Aus Herzogenaurach Thomas Kattenbeck.
Endlich mal keine Hiobsbotschaften für Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Portugal. Nachdem sich der Mainzer Angreifer Jonathan Burkhardt gestern wegen einer Risswunde aus dem DFB-Quartier verabschieden musste, konnte sich der Kapitän Joshua Kimmich vor seinem 100. Länderspiel entspannt den Fragen der Journalisten stellen. Dabei machte der 30-Jährige aber schon auch noch mal deutlich, dass er und seine Kollegen die anstehenden Finalspiele gegen europäische Top-Teams sehr ernst nehmen, auch im Hinblick auf die WM im nächsten Jahr.
Sondern am Ende für den ganz großen Titel reicht, das weiß man nicht. Das ist dann auch abhängig von vielen Faktoren, auch von Kleinigkeiten. Da wollen wir auch jetzt 2 erfolgreiche Länderspiele bestreiten, damit wir da auch weiter auf einem guten Weg sind.
Vorbild bleibt dabei Spanien, das nach dem Gewinn der Nations League die Europameisterschaft für sich entscheiden konnte. Die Spanier wären ja ein möglicher Endspielgegner am Sonntag. Die deutsche Mannschaft wird sich gegenüber der letzten Partie im März gegen Italien allerdings grundlegend verändern. 5 Spieler der damaligen Startformation mussten verletzungsbedingt absagen.
Und soweit der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Das Hasso-Plattner-Institut und die Universität Potsdam sollen in den nächsten 10 Jahren erweitert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung. Auf dem Potsdamer Brauhausberg soll ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen, berichtet RBB24-Reporterin Annette Kufner.
Zufriedene Gesichter auf dem Campus am neuen Palais in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Brandenburgs Topmäzen Hasso Plattner sitzen Schulter an Schulter. Laut Woidke ein Tag, an den man sich in Brandenburg noch lange erinnern werde.
Das Hasso-Plattner-Institut wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter an Strahlkraft gewinnen, weit über die Brandenburger, weit auch über die Grenzen der Region hinaus. Zweitens, die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren. Auch davon bin ich überzeugt. Die Studierenden werden profitieren.
Es sei eine Win-Win-Win-Situation, so Woidke. Am Brauerhausberg soll ein neuer Campus entstehen. In den sollen die Bereiche Sozialwissenschaft und Jura einziehen, die derzeit am Standort Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude dort soll das Hasso-Plattner-Institut übernehmen. Der Mäzen selbst zeigte sich zufrieden. Mit dem Projekt erfülle er sich einen Traum. Das Ziel?
Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik. Fakultäten.
Bis 2035 sollen sowohl der neue Campus am Brauhausberg als auch die Erweiterung des HPI in Babelsberg fertig sein. Aber schon heute soll die Strahlkraft des Projekts Wissenschaftler aus aller Welt anziehen, vor allem aus den USA, sagt Hasso Plattner.
Was meine Kontakte in Amerika sagen, es ist schlicht und einfach fürchterlich, was passiert. Ob es Stanford ist, Princeton ist, Carnegie Mellon oder Harvard. Also wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen.
Wie viel Geld genau in das Projekt fließt, das wollen die Beteiligten nicht sagen. Laut Universität Potsdam ist es die größte private Zuwendung, die eine Uni in Europa jemals bekommen hat.
Aus Potsdam, Annette Kufner. Berlin ist bei der Erzeugung von Windenergie bundesweites Schlusslicht. Zwar ist in einem Stadtstaat der Platz ja auch knapp, aber Bremen und Hamburg zeigen, dass auch in Ballungsräumen mehr geht. Per Gesetz muss jedes Bundesland auf einem Teil seiner Landesfläche Windräder bauen. Jetzt hat der Senat den nächsten Schritt dazu getan, berichtet rbb24 Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
In Blankenfelde, ganz im Norden Pankows, auf den Rieselfeldern in Gartow oder in der Krummdammer Heide unweit des Mückelsees. Hier könnten sich zukünftig die Rotorblätter von bis zu 230 Meter hohen Windrädern drehen. Insgesamt 8 große Areale hat der Senat als mögliche Bereiche für Windenergie identifiziert. Dafür muss aber zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Das erforderliche Verfahren hat Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, angeschoben. Gleichzeitig dämpft Gäbler aber die Erwartung, dass nun alles ganz schnell geht oder gar schon konkrete Entscheidungen über den Bau von Windrädern gefallen sind.
Der Flächennutzungsplan weist Möglichkeiten aus, um eben eine Grobsortierung zu haben. Und genau das ist das, was jetzt passiert, dass wir sagen, diese Flächen könnten grundsätzlich geeignet sein für Windkraftanlagen. Ob sie es wirklich sind, muss dann im Detail nochmal untersucht werden bei der Bauleitplanung bzw. der Baugenehmigung.
Für Kritiker der Windräder, ob nun Tierschützer oder Anwohner, kommt jetzt die Phase, in der sie Einwände geltend machen können. Ab dem 10. Juni läuft einen Monat lang die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bedenken seien dabei ganz normal, sagt Bausenator Gäbler.
Die müssen aber dann auch substanziiert werden. Windräder sind halt keine Geschmacksfrage, auch wenn ich das verstehe bei einigen, sondern es ist halt eine Frage der technischen Umsetzbarkeit und der Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Menschen.
Grundsätzlich hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Kritisch sieht er aber insbesondere, dass auch Flächen im südlichen Grunewald oder um den Teufelsberg in die engere Auswahl gekommen sind. BUND-Sprecher Nikolaus Schuster.
Der Senat hat es vor allem unterlassen, potenziell geeignete Flächen zu untersuchen, die zum Beispiel durch Industrie oder Verkehr geprägt sind. Also große Bahnbetriebsanlagen oder auch Gewerbeflächen.
Was sich der BUND noch wünscht, ist mehr Tempo. Die gesetzlichen Vorgaben seien schließlich eindeutig. Bis 2027 muss Berlin 0,25% seiner Landesfläche als mögliche Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen ausweisen. Bis 2032 muss dieser Nachweis sogar für 0,5% der Landesfläche erbracht werden. Insgesamt geht es um eine Fläche, die in etwa der des ehemaligen Flughafens Tegel entspricht.
Jan Menzel aus der Redaktion Landespolitik Berlin. Hitze kann töten. Mit den steigenden Temperaturen rückt in Berlin der Schutz vor Hitze, etwa von Obdachlosen, wieder auf die Agenda. Eigentlich sollte Berlin schon einen Aktionsplan haben. Wie weit er bereits gediehen ist, das hat rbb24-Reporter Sebastian Schöbel recherchiert.
Als die Schöneberger Hitzehilfe 2022 unweit des U-Bahnhofs Kurfürstenstraße eröffnete, war sie die erste ihrer Art in ganz Deutschland. Entsprechend wenig Erfahrung hatte man, sagt Jeanette Werner vom Betreiber, dem Internationalen Bund Berlin-Brandenburg.
dann haben wir einfach gesagt, oh, kommt rein, ne, es ist genug Platz, der Garten ist groß, alles gut. Ne? Das haben wir leider sehr schnell lernen müssen, dass das irgendwann wirklich seine Kapazitätsgrenze hat. Wir hatten dann durchschnittlich über 60 Personen hier vor Ort und dann führt es zu Eskalation.
Denn die Gäste, wie man sie hier nennt, kommen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Obdachlose, unter ihnen viele aus Osteuropa, mit Drogenproblemen oder psychischen Belastungen, aber auch Prostituierte und auch ältere Menschen aus der Umgebung, die allein sind und Hilfe benötigen. Und im Sommer vor allem Abkühlung suchen. Das ist es, was die Hitzehilfe auch in diesem Jahr wieder leisten soll, nicht nur in Schöneberg. Auch andere Bezirke haben wieder Maßnahmen und Projekte geplant. Sonnencremes werden verteilt, Schirme oder Schutzfolien zur Verschattung, zum Beispiel in Kitas oder Altenheimen, aufgespannt und Ventilatoren werden aufgestellt.
Die Statistiken sagen es uns, die Zahl der Hitzetoten übersteigt die Zahl der Verkehrstoten, aber Hitzetote sind natürlich viel weniger sichtbar,
sagt Gesundheitssenatorin Ina Ciborra. Rund 6000 Menschen sind 2023 und 2024 laut Robert-Koch-Institut an den Folgen extremer Hitze gestorben. Mit dem Klimawandel und immer heißeren Sommern, so wie letztes Jahr, könnte diese Zahl noch steigen, so die Befürchtung.
Hitze tötet Menschen,
stellt Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, fest.
Hitzeschutz ist etwas Gemeinsames, etwas zutiefst Solidarisches, nämlich sich um die Menschen zu kümmern, die eben vor Hitze am meisten in Gefahr sind.
Und dazu zählen nicht nur Obdachlose, so Bobbert, sondern auch Senioren, Kinder, Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen und auch die Menschen, die tagsüber draußen arbeiten müssen, Bauarbeiter zum Beispiel. Um die Schutzmaßnahmen auszubauen, wäre ein Hitzeaktionsplan sinnvoll. Genau den hat der schwarz-rote Senat vor gut einem Jahr angekündigt. Aber der ist noch in Arbeit, so Ciborra.
Das ist ein Riesenvorhaben, komplett ressortübergreifend. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir es vor der Sommerpause nicht schaffen. Das wird dann also im Herbst sein.
Und danach, so die SPD-Politikerin, werde der große Plan in 12 Bezirkspläne umgesetzt werden müssen, was wohl noch mal dauern dürfte. Bis dahin bleibt die Hitzehilfe in Schöneberg wohl die einzige Einrichtung ihrer Art in Berlin.
Berlin geht also erstmal noch ohne Plan in die bevorstehende Sommerhitze, das berichtete Sebastian Schöbel. Der Großbrand auf dem Gelände einer Palettenfirma in Marzahn gestern Abend dauerte offenbar länger als nötig. Erst heute war das Feuer gelöscht. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat nachgefragt, woran das gelegen hat und was den Brand auslöste.
3 ausgebrannte Lagerhallen, mehrere zerstörte Lkw und unzählige vernichtete Holzpaletten. Das ist die Bilanz des Großbrandes am Marzahner Pyramidenring. Große Schäden, denn die Brandbekämpfung war schwierig, beschreibt Vincent Kasch, Sprecher der Berliner Feuerwehr, am Tag nach Ausbruch des Brandes.
Vor Ort befanden sich unterschiedliche Materialien dicht gelagert, sodass das Feuer sich schnell ausbreitete. Um da sinnvoll löschen zu können, brauchten wir massiv Löschwasser. Und das war vor Ort durch die örtliche Wasserversorgung nicht gegeben. Da war nur eine relativ kleine Leitung. Über mehrere hundert Meter weit mussten wir Schlauchleitungen verlegen, um dann aus einem öffentlichen Gewässer dort Wasser rauszupumpen.
Doch eine mangelhafte Versorgung mit Löschwasser, gerade bei einem Großbrand wie diesem, sei kein Einzelfall, so Kasch. Deswegen sei auch schweres Gerät wie mobile Löschwassertanks oder Löschboote unverzichtbar und dürfe keinesfalls dem Rotstift zum Opfer fallen. Denn im Ernstfall könne es Schlimmeres verhindern.
Es ist eben davon auszugehen, dass nicht überall in Berlin eine hervorragende Wasserversorgung da ist. Das heißt, wir müssen uns auch mit unseren Konzepten und mit unserer Technik darauf einstellen. Und das bedeutet auch, wir dürfen bei der Feuerwehr nicht sparen. Wir müssen Geld haben, auch beispielsweise für Tanklöschfahrzeuge. Und wir müssen eben den Brandschutz nicht vergessen, sondern müssen eben uns auch damit weiter auseinandersetzen.
Der gestrige Brand am Pyramidenring war nicht der erste an diesem Ort. Bereits im Dezember 2024 hatte sich eine Gruppe, die sich Switch of Betonindustrie nennt, auf der Plattform Indymedia dazu bekannt, 2 Brände gelegt zu haben, einen davon am Pyramidenring. Bei diesen Bränden wurden Maschinen und Gebäude 2 Unternehmen stark beschädigt. Das Bekennerschreiben stellt einen Bezug zum Bau der A100-Erweiterung her, an dem beide beteiligt waren. Auch direkt neben der Palettenfirma, die gestern Nacht brannte, befindet sich ein Unternehmen, das in Berliner Autobahnprojekte involviert ist. Und die Polizei geht mittlerweile auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Vincent Kasch appelliert angesichts solcher wiederkehrender Großbrände nachdrücklich, für eine stabile Deckung an Personal und Finanzierung bei der Berliner Feuerwehr zu sorgen.
So ein großer Brand zieht Kräfte zusammen. Wir dünnen das, was eigentlich für den Grundschutz in der Stadt da ist, aus. Und wir müssen da immer wieder auf die freiwilligen Feuerwehren setzen.
Und Fakt ist eins, abschmelzen dürfen wir bei unseren Brandbekämpfungseinheiten, bei den Kräften, aber auch bei den Mitteln nicht mehr. Wir sind da sozusagen darauf angewiesen, dass wir unseren Iststand weiterhin behalten.
Vinzenz Kasch von der Berliner Feuerwehr, es berichtete Oda Tischewski. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die B246 Beeskow Mittenwalde ist zwischen der A13 und Galun nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin Charlottenburg, die Straße des 17. Juni ist an der Kreuzung Bachstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz nach einem Unfall gesperrt. In Kladow ist der Ritterfelddamm in Höhe Eichelmartenweg auch nach einem Unfall gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhl Heide wegen Abrissarbeiten weiter für Autos und Lkw gesperrt. Zurzeit Stau auf der Umfahrung über die Minna-Todenhagen-Straße plus 10 Minuten. Ja, und etwas voller ist es auch noch auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf und rund um die Elsenbrücke und das Schlesische Tor. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die von der Bundesregierung angeordneten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen sind rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
In Potsdam entsteht in den nächsten 10 Jahren ein neuer Universitätsstandort. Das haben die Landesregierung und die Stiftung Hasso-Plattner am Nachmittag mitgeteilt. Der Campus für Juristen und Wirtschaftswissenschaftler ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert werden. Die Stiftung will dafür eine Millionensumme zur Verfügung stellen. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl hat Baerbock 167 Stimmen erhalten. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York, Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul hat etwa eine Stunde gedauert. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten haben aber vereinbart, noch einmal Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. In Cottbus wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1800 Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter bis wolkig und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Aktuell in Berlin-Spandau 23 und in Cottbus 24 Grad. In der Nacht gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Morgen dann freundlich bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es wird 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Drohnen prägen zusehends den Krieg in der Ukraine. Sie eignen sich zur Überwachung, zur Abwehr und für zerstörerische Angriffe. Sie sind selbst ein leichtes Ziel, aber auch schnell zu ersetzen. Die Nachfrage steigt. Auch in Berlin werden Drohnen gebaut, für zivile Ziele bislang, aber jetzt auch für militärische, berichtet Wirtschaftsreporter Martin Küpper.
Es wird gesägt, geschraubt und getüftelt. In einer ehemaligen Luftfrachthalle des stillgelegten Flughafens Berlin-Tegel stehen graue Drohnen in Reihe und Glied, warten auf ihren Einsatz. Songbirds, Singvögel also heißen sie, haben im Kopf ein Kamerasystem und werden nach der Montage getestet und versandfertig verpackt. Vor etwa einem Jahr hat das Berliner Start-up German Drones diesen Produktionsort gefunden. Gründer Klaus Schoh musste nicht lange überlegen.
Erstens ist es eine sehr interessante Umgebung und, was ein Riesenvorteil für uns ist, wir können hier direkt raus und direkt fliegen. Und das können wir sonst in der Innenstadt ja nirgendwo.
Entwickelt wurde der Songbird schon vor Jahren. Die Ingenieure versprachen eine Allround-Lösung für Vermessungs-, Kartierungs- und Überwachungsaufgaben leicht und schnell zu bedienen. Mit den ersten Jahren kamen Aufträge aus dem zivilen Bereich, aber auch zur Überwachung von Staatsgrenzen. Vor gut 3 Jahren dann eine Zäsur.
Ja, das muss man ganz eindeutig sagen. Da hat jemand einen Schalter umgelegt und das war, als Putin die Ukraine überfallen hat. Das, was wir hier produzieren, geht zu 80-90% in Überwachung für militärische Anwendungen. Wir produzieren hier keine Waffen, aber wir produzieren Systeme, die rausfliegen und eine Lage in irgendeiner Weise feststellen.
Wer ist der Kunde?
Der Kunde ist die Ukraine, das Verteidigungsministerium.
Einige 100 Exemplare verlassen nun monatlich die Tegeler Werkshallen Richtung Ukraine. Und man bereitet sich auf eine wachsende Nachfrage vor. Erstens wäre in Tegel eine weitere Halle nutzbar, aber auch am Flughafen in Mönchengladbach will German Drones eine Produktion aufbauen. Es könnte ja auch mal die Bundeswehr Interesse zeigen. Deren Cyber Innovation Hub ist in Berlin angesiedelt und soll zusammen mit jungen Firmen Ideen entwickeln, wie eine zeitgemäße Verteidigung aussehen könnte. Drohnen gehören ganz vorne mit dazu. Der Leiter des Bundeswehrteams Sven Weizenecker beschreibt die Funktion.
Wir können mit der Drohne andere Drohnen erkennen, die in der Luft sind. Und die Drohne verfolgt selbstständig ihr Ziel und schießt sie mit kinetischer Energie ab. Das heißt, die Drohne rammt die andere Drohne. Das ist die sogenannte Interceptor-Drohne. Die haben wir mit einem Startup aus Bayern entwickelt gemeinsam.
Der weltweite Wettbewerb ist in vollem Gang. Experten schätzen, dass sich der Umsatz von 6,5 Milliarden Euro 2024 in 10 Jahren auf etwa 30 Milliarden vervielfachen wird. Eine Entwicklung, an der auch die Berliner Ingenieure von German Drones teilhaben möchten. Den zivilen Bereich aber haben sie ebenso noch im Blick. Mit einer neuen riesigen Transportdrohne, die, so plant es Klaus Schoh, mal bis zu 200 Kilo aufnehmen soll.
Für Bauprojekte, wo Lärmschutzwände eingebaut werden, aber auch ganz normaler Transport in unwegsamem Gelände.
Ob so oder so in Berlin-Tegel wird auf diese Weise wieder ein neues Kapitel der Luftfahrt aufgeschlagen.
Martin Küpper informierte. Und damit zu einer durch und durch zivilen Branche. Knapp 3 Millionen Menschen arbeiten in der Tourismuswirtschaft. Heute trafen sich Hoteliers, Gastronomen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Verkehrsunternehmen in Berlin mit Politikern zum Tourismusgipfel. Die Stimmung hat sich aufgehellt, seit es den neuen Koalitionsvertrag gibt. Denn die Branche hofft auf Aufschwung, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
2024 haben die Deutschen 90 Milliarden Euro fürs Reisen ausgegeben. Kreuzfahrten und Busreisen florieren. Allerdings kommen immer noch weniger Besucher per Flugzeug als vor Corona. Und auch viele Hotels und Gaststätten haben noch weniger Besucher als 2019. Dennoch sind die Unternehmen optimistisch, sagt Ulrich Schwer. Er ist der General Manager im Hotel de Rome in Berlin.
Durch den Koalitionsvertrag, der doch sehr positiv sich liest, jetzt hoffen wir auf die Umsetzung, wir hoffen, dass das auch wirklich alles Realität wird. Und ich glaube, das ist so eine Art Aufschwung, so eine Stimmung, die sich da gegeben hat. Und das sehe ich auch ein wenig schon in den Zahlen. Aber natürlich sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssen.
Ulrich Schwer begrüßt, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab dem kommenden Jahr dauerhaft von 19% auf 7% sinken soll. Noch wichtiger sei es aber, mehr Gäste nach Deutschland zu locken. Im europäischen Vergleich sei Deutschland nämlich ins Hintertreffen geraten, was Zimmerpreise und Auslastung angeht. Auch Heiko Reitz von der Lufthansa wünscht sich mehr Besucher. Noch immer liegt der Luftverkehr von und nach Deutschland nur bei 91% im Vergleich zum Jahr 2019. Das liege vor allem an den hohen Steuern und Abgaben.
Ich bin gerade mit der A320 gekommen, aus Frankfurt, die ist in Berlin gelandet. Wenn sie in Berlin wieder startet, kostet da der Flug 4.200 Euro. Wenn sie nach Madrid geflogen wäre und von Madrid zurückfliegt, dann kostet das 660 Euro.
Das seien nur die staatlich festgelegten Kosten wie Luftverkehrssteuer, An- und Abflugkosten und Sicherheitsgebühren. Heiko Reitz begrüßt deshalb, dass die Bundesregierung plant, die Luftverkehrssteuer zu senken. Die Verkehrsunternehmen freuen sich auch auf das Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur. Stefanie Berg ist Vorständin für Marketing und Vertrieb bei der Fernverkehrssparte der Deutschen Bahn.
Was wir zusätzlich brauchen, ist natürlich die Zusage, dass es sich wirklich um On-Top-Mittel handelt, also kein Ersatz für bereits im Haushalt befindliche Positionen und dass es Baukostenzuschüsse sind.
Die Reiseveranstalter wünschen sich von der Politik finanzielle Entlastung. Christoph Debus führt die Geschäfte des Reiseunternehmens DerTour.
Knapp 50% der Deutschen buchen nach wie vor Pauschalreise, weil es die verbraucherfreundlichste und günstigste Reiseform ist. Diese Reise sichern wir über den Deutschen Reisesicherungsfonds ab und der Fonds ist übervoll, der läuft sogar schon über.
Deshalb könne und müsse die Politik die Beiträge, die Reiseunternehmen in den Fonds einzahlen müssen, senken. Für die Urlauber ist Reisen in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. 50% der Deutschen würden gern mehr verreisen, aber oft fehlt ihnen das Geld. Die Nachfrage nach Auslandsreisen sinkt. Etwa die Hälfte der Deutschen macht mindestens einmal im Jahr Urlaub im eigenen Land.
Aus der Wirtschaftsredaktion Anja Dobrodinsky.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Deutschland und die Digitalisierung, ein schwieriges Verhältnis. Der Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ist aber hoffnungsvoll, dass wir es innerhalb der Europäischen Union noch in die Top 3 in Sachen Digitalisierung schaffen können. Wie das klappen soll und was Wintergerst von einer Digitalabgabe für die großen Tech-Konzerne hält, verrät er im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Hallo Herr Wintergerst.
Hallo Herr Willems.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur, und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also zwei Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese per Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice. Man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt's Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn einen digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, würde man sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen. Sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10%-Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Herr Winterkest, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium, ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Mitkommen, Präsident Ralf Wintergerst war das im Gespräch mit dem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Berlins neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat ihre Pläne vorgestellt. Sie stehen im Schatten der erheblichen Einsparungen im Landeshaushalt, die die Kultur in starkem Maße treffen. Wedel-Wilson ist Nachfolgerin von Joe Cialo, der im Mai wegen dieser Kürzungen zurückgetreten war. Was sie vorhat, erklärte RBB-Kulturreporter Thomas Fitzel im Gespräch mit Irina Grabowski.
Nun, wir hörten heute weniger eine konkrete Agenda, also Punkt 1, Punkt 2 und so weiter, ihrer Vorhaben, als vielmehr so ein Credo, ein Bekenntnis zu der großartigen, einzigartigen und vielfältigen Berliner Kultur, um die uns die Welt beneidet und die uns als Stadt, und das war Sarah Wedel-Wilson auch sehr wichtig, Geld einbringt, denn für jeden in die Kultur investierten Euro fließen mehrere zurück. Vor allem war ihr aber wichtig, einen Ton der Zuversicht zu setzen, denn anders als ihr Vorgänger Joe Cialo, der eher immer mit der düsteren Warnung auftrat, zieht euch warm an, es kommen härtere Tage, da kam sie heute sogar zu einer überraschenden Ansicht, hören wir Sarah Wedel-Wilson.
Ich bin überzeugt, die zwingend notwendige Haushaltskonsolidierung ist nicht nur ein Krisenmoment. Sie bietet die Chance zu einer langfristigen Konsolidierung und damit auch zu mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Kulturpolitik. Was wir für die Zukunft gemeinsam erreichen wollen, ist eine mit anderen Politikfeldern vergleichbare, transparente und professionelle Planung zu erarbeiten. Eine Kulturagenda 2035, die auch ebenso transparent und verlässlich gegenfinanziert ist.
Eine Kulturplanung also, eine Kulturagenda 2035, die über die einzelnen Legislaturperioden hinausschaut, das war ja eigentlich auch eine Forderung der alten Koalition, also einen Stadtentwicklungsplan Kultur aufzustellen, der vor allem auch die Entwicklung der Kulturräume parallel zu der Stadtplanung mitdenkt. Doch diese Forderung ist ja von dieser Koalition eigentlich gekippt worden. Also insofern muss sich die Kultursenatorin hier auch gegen die Vorstellung der eigenen Regierung noch durchsetzen. Aber anders als ihr Vorgänger befindet sie sich ja immer im engen Austausch mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner, mit dem sie derzeit ja auch die Kulturdialoge organisiert. Womöglich kommt Kai Wegner dort ja auch zu neuen Einsichten.
Heißt das, dass sie heute damit Akzente gesetzt hat, die auf einen vorsichtigen Kurswechsel der bisherigen Politik schließen lassen?
Naja, vor allem hatte sie vor allem eine Szene heute so im Auge, die auch in den Zuschauerräumen da waren, die auch schwer gebeutelt wurden. Und das ist die freie Szene. Auf die hat sie heute doch einen starken Akzent gesetzt.
Und dieses Angebot beginnt bei den lokalen und regionalen Einrichtungen, in der bezirklichen Kulturarbeit. Und die beginnt auch bei der freien Szene. Die freie Szene Berlins lebt nicht einmal mehr von der Substanz. Doch gerade sie war und ist ein Nährboden Berliner Kultur. Wenn wir nicht mehr die Mittel aufbringen, experimentelle, auch provokante neue Formen der Theatersprache zu fördern, was wird uns entgehen? Die Freizene ist ein Nukleus für Innovation. Das soll und das muss so bleiben.
Das ist also die neue Kultursenatorin. Ihre Ernennung ist ja auch von der Opposition stark begrüßt worden. Der erste, der ihr gratuliert hatte, war der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Gab es denn da heute aus den Reihen der Opposition auch Kritik?
Also eher weniger Kritik als sehr vorsichtige Nachfragen zu einzelnen Vorhaben. Also wie geht es weiter mit der Landes- und Zentralbibliothek, mit dem eigentlich angestrebten Umzug in das Lafayette, geplant war für den Sommer auch ein fertiges Bibliotheksentwicklungsgesetz. Wie geht es weiter mit der Kulturraum GmbH und so weiter? Der Einzige, der heute so ein bisschen kritischer und forscher auftrat, war Daniel Wesner von den Grünen, der ihren Anfang heute sogar als verbaselt bezeichnet hatte. Aber das war vielleicht der Unmut, weil sie sich doch so wenig konkret zu den harten Zahlen geäußert hat. Hören wir ihn.
Ich habe heute eine Aussage vermisst, die ich für die Zentrale halte. Ihre wichtigste Aussage war, wenn man so will, eine Kampfansage. Kampfansage an den eigenen Senat und die eigene Koalition, die lautet, mit dem vom Senat und der Koalition beschlossenen Eckzahlen, mit den Kürzungsvorgaben für den kommenden Doppelhaushalt, lässt sich das, was wir gemeinsam kulturpolitisch wollen, nicht umsetzen.
Und da wird es dann auch hart werden, wenn es tatsächlich um den neuen Haushalt geht.
Aus dem Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses berichtete Thomas Fitzel im Gespräch mit Irina Grabowski. Feine Sahne Fischfilet ist eine der erfolgreichsten deutschen Punkbands. Die Gruppe um Sänger Monchi hat gerade ihr neues Album Wir kommen in Frieden veröffentlicht. Es ist wie gewohnt laut, gesellschaftskritisch und explizit, sagt Musikkritiker Götz Steger.
Endlich auf Reise, nach all der Scheiße, glücklich und pleite ziehen los.
Vom Tourbus direkt ins Studio. So geht das bei Feine Sahne Fischfilet seit über 25 Jahren. Und die Band sieht keinen Grund zur Entschleunigung. Ganz im Gegenteil. Sänger Monchi.
So schnell, so intensiv haben wir noch nie an neuer Musik gearbeitet. Und freuen uns halt darüber, dass es halt dadurch einfach eine Aktualität hat, die wir sonst einfach nicht hatten, weil es halt immer länger gedauert hat.
Ein Hundeleben wird erträglich, wenn man mit dem
Zu jeder Zeile könnte er die dazugehörige Geschichte aus seinem Leben erzählen, sagt Monchi. Zum Beispiel zu dem Song 15 Jahre.
Ich such meine Zähne, feucht im Sand. 14, 15 Jahre haben zu viel Zeit. Zu wenig Träume, aber Korn und Preis.
18 Jahre, wo es darum geht, dass ich das erste Mal in meinem Leben Angst hatte, totgeschlagen zu werden, davon so Dorffaschos auseinandergenommen wurde, mein ganzes Gesicht kaputt war und ich am nächsten Tag zu meiner Mutter als Geburtstag gegangen bin, die mit ihren Freundinnen da saß am Kaffeetisch und meine Mutter ist Zahnärztin und ja, die Party war dann vorbei und wir sind sofort zur Zahnarztpraxis gefahren.
Trotz solcher Geschichten im Rücken geht es auf Wir kommen in Frieden um den Blick über den eigenen Tellerrand, darum das Verbindende zu suchen.
Mensch, kommt alle zu uns, alle Sünder zu uns. Erzähl, wenn du schon mal ein Idiot warst, wir waren es auch. Du bist herzlich willkommen, wenn du kein Überzeugungsarschloch bist.
Lass uns schauen, was uns verbindet und nicht nur, was uns trennt. Schau nicht auf die Fassade, nein, guck aufs Fundament.
Lass uns schauen, was uns verbindet und nicht nur, was uns trennt. Das ist etwas, was es transportiert, wenn wir unser Dorffest, das Wiesn Jahren Festival in Jahren machen, was wir mit unseren Konzerten hoffentlich transportieren und was auf dieser Platte hoffentlich auch rüberkommt.
Musik von Feine Sahne Fischfilet aus ihrem neuen Album Wir kommen in Frieden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
115 Richtung Berlin zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf. Behinderungen nach einem Unfall. Die B246 Beeskow Mittenwalde ist zwischen der A13 und Galun nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin auf der 113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alte Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Charlottenburg, die Straße des 17. Juni, ist an der Kreuzung Bachstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz nach einem Unfall gesperrt. In Kladow bleibt der Ritterfelddamm in Höhe Eichelmartenweg auch nach einem Unfall gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee, ist zwischen Itzagrabinenstraße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die von der Bundesregierung angeordneten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen sind rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
Nach dem Urteil zur Asylpolitik wird Kritik an Bundesinnenminister Dobrindt laut, die Grünen fordern, die Anordnung zur Zurückweisung sofort zurückzunehmen. Die Bundesregierung sei mit ihrem nationalen Alleingang gescheitert. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte der Rheinischen Post, die Union stehe vor dem Praxistest im Regierungshandeln. Die Gewerkschaft der Polizei sieht sich in ihrer Ablehnung der Zurückweisungen bestätigt. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzen Sasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Sasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
In Cottbus wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1800 Anwohnerinnen und Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Und bei den French Open